Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Quanten in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich sitze in Würzburg und grüße Johannes Kofler in Linz. Hallo, Johannes.
Hallo Robert, liebe Grüße aus Linz.
Und wir schalten weiter von Linz nach Innsbruck zum Thomas Mons. Hallo Thomas, grüß dich.
Guten Morgen.
Thomas, du bist unser erster Gast im Quanten-Podcast. Bevor wir richtig reingehen in euer Thema, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und wann hattest du eigentlich die erste Berührung mit dem Thema Quanten?
Also, sein tue ich der Thomas Mons, wie man an der Aussprache hört, der Tiroler.
Ja, schön.
Und bin aktuell sowohl assoziierter Professor an der Universität Innsbruck als auch Geschäftsführer von der AKT, eben den österreichischen Quantencomputer-Startup. Und man hört schon, okay, Experimentalphysik, Quanten, Quantencomputer, und wie du gefragt hast, was war das erste Mal? Ich glaube, das allererste Mal ist man vielleicht noch nicht Quantenmechanik in dem Sinn, war es wahrscheinlich in der Schule mit Atome und Moleküle und Chemie.
Was habt ihr für eine gute Schulbildung in Österreich?
Ach so, das ist ganz normal in Innsbruck, Realgymnasium gewesen. Da ist das nichts Ungewöhnliches.
Okay, gut.
Und das Thema hat mir damals taugt. Ich habe dann irgendwann einmal mitgekriegt, dass auch die Physik in Innsbruck sehr, sehr gut ist. Also warum sollte ich viel weiterziehen?
Da versteht dich ja auch jeder in Innsbruck, gell?
Ich war auch, das muss man dazu sagen, ich war immer der, wie soll man sagen, Quotenübersetzer.
Aha.
Für die Vorarlberger, wenn die zum Teil mit den deutschen Professoren reden wollten. Also die Vorarlberger haben sie gar nicht verstanden, mich haben sie halbwegs verstanden und dann war ich sozusagen das Bindeglied.
Ah, sehr schön. Jetzt sag doch nochmal ganz kurz, was macht euer Unternehmen? Wie lange gibt es schon? Was tut ihr in diesem Unternehmen? Wie ist der Ansatz von euch?
Also gegründet haben wir damals 2018 und der Fokus war, an der Uni Innsbruck haben wir immer schon Grundlagenforschung gehabt im Bereich Ionenfallen. Also wie kann man einzelne Ionen, also geladene Atome, speichern und sie dann manipulieren? Und diese Ionenfallen haben sehr, sehr gut funktioniert und insbesondere alte Assistenten, die dann vielleicht Professuren außerhalb angenommen haben, haben dann gesagt, du, es wäre doch so fein, könnt ihr nicht diese Ionenfalle bei euch kaufen? Und die Uni darf halt nicht kommerziell auftreten. Und dann haben wir gesehen, okay, das wäre prinzipiell interessant. Aber wenn wir nur Ionenfallen verkaufen, da können wir im besten Fall ein, zwei Mitarbeiter zahlen. Das war irgendwie nicht sonderlich interessant. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir es größer aufziehen und überlegen, was es braucht und in was für Richtung gehen könnte. Und aus dem ist dann eben ein Businessplan für die AKD entstanden, nämlich im Endeffekt drei Geschäftsfelder. Wir machen nämlich Starten mit den Komponenten, wo wir gewusst haben, es gibt schon einen Markt. Wir haben dann gesagt, diese Komponenten kann ich zusammenbauen zum Gesamtsystem. Und da ist mehr und mehr Interesse gewesen. Und dann zusätzlich haben wir gesagt, okay, vielleicht will nicht jeder einen Quantencomputer kaufen. So wie nicht jeder sagt, ich muss unbedingt ein Hochleistungsrechenzentrum im Keller stehen haben. Es langt voll und ganz, wenn ich da über die Cloud drauf zugreifen kann. Und dann haben wir gemerkt, okay, das muss das dritte Standbein sein. Wie kann ich über die Cloud auf die Innsbrucker Quantencomputer zugreifen? Und so haben wir es dann aufgezogen. Am Anfang waren wir nur zwei Mitarbeiter. Aus die zwei Mitarbeiter sind wir mittlerweile 35 geworden.
Okay. Seit wann gibt's euch?
2018.
Johannes, du hast ja den Thomas vorgeschlagen. Was fasziniert dich an dem Ansatz von Thomas und seinem Team?
Ja, mich fasziniert ein bisschen der, als Lokalpatriot natürlich, das AKT weltweit bekannt ist und technologisch, was Ionen-Quantencomputing betrifft, an der Vorderfront ist. Und in unserem Podcast wollten wir ja Deutschland, Österreich, Schweiz, Quantum Computing, Quantum Communication und Quantum Sensing. Und da ist mir der Thomas als sehr, sehr gut geeigneter erster Gast erschienen.
Thomas, wenn wir über Quantencomputer sprechen, was für Probleme können denn eure Kunden mit eurem Quantencomputer lösen? Wo stehen wir denn da?
Also teile das jetzt in zwei Aspekte auf. Zum einen, bei welchen Problemen macht der Quantencomputer generell Sinn? Und danach können wir reden, und bei denen, wo es Sinn macht, wo sind wir denn? Also wo es Sinn macht, kann man mal vielleicht ganz einfach sagen, wo der klassische Computer an Grenzen stößt, sucht man nach Alternativen. Wo der klassische Computer stößt jetzt nicht an Grenzen beim E-Mail-Schreiben, Das heißt, für fast alles, was der Otto Normalverbraucher macht, wo er sagt, ich bin mit dem Laptop voll und ganz zufrieden, der wird jetzt nicht direkt, muss man Fokus auf das Wort direkt, den Quantencomputer brauchen. Wenn man jetzt aber zufällig Hochleistungsrechner schon in Verwendung hat, und das könnte jetzt zum Beispiel heißen, ich arbeite an Materialwissenschaften, sprich, ich will eine neue Legierung finden, wie kann ich eine Karosserie designen, dass sie halt noch weniger rostet. Wenn man jetzt aufs Handy denkt, wie könnte ich denn eine neue Kombination an Materialien finden, dass ich einen besseren Akku habe, mit mehr Laufzeit und mehr Energie drin und trotzdem soll er vielleicht kleiner sein. Das wären schöne Fallbeispiele in der Materialwissenschaft, wo man an gewisse Grenzen stoßt. Und jetzt nenne ich ein zweites Problem, wie schaut es aus im Chemiebereich? Also wenn man jetzt mit einem Biologen oder mit einem Chemiker redet, wie produziere ich zum Beispiel Düngemittel? Klassisch machen wir das nach wie vor mit einem 100 Jahre alten Haber-Bosch-Verfahren und wir haben da keine gescheite Alternative. Das frisst mehrere Prozent vom weltweiten Strombedarf, weil man das bei hoher Temperatur und hohem Druck machen muss. Gleichzeitig wissen wir, irgendwelche Pilze im Boden machen das in Symbiose mit einem Baum und so weiter bei Raumdruck, bei Raumtemperatur. Wenn wir das verstehen könnten und lösen könnten, wäre zum einen der Strombedarf für das Verfahren weg und zum anderen könnte man leichter Düngemittel produzieren, was halt die Bevölkerung gut bekommen wird. Und jetzt sieht man bei den zwei Sachen, naja, aber das hört sich alles so nach Chemie und Material an. Warum ist denn das klassisch überhaupt schwer? Und der Punkt ist, wenn ich diese Prozesse beschreiben will, brauche ich dazu die Quantenmechanik. In der Quantenmechanik gibt es einfach gewisse, sagen wir mal, Aspekte und Effekte, die mit dem klassischen Computer schwierig zu mitschreiben sind. Da geht es sehr schnell, brauche ich großen Speicherplatz, die eben diese Rechenzentren nicht mehr schaffen. Und jetzt können wir langsam da, wo ihr hinwollt. Der klassische Rechner schafft es nicht, aber wir haben relativ praxisnahe Probleme, wo ich sage, wenn ich doch da was anders hätte. Und der Quantencomputer, wie das Wort schon suggeriert, wir haben eigentlich Quantenprobleme, weil es von Chemie und Materialwissenschaften ausgeht. Und wenn ihr jetzt einen Quantencomputer habt, der kann doch wohl hoffentlich Quantenprobleme effizienter lösen. Und das ist die ganze Motivation.
Und kann er's?
Also auf dem Papier theoretisch ja. Mhm. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Genauso jetzt mit dem Laptop, der vor dir steht, da sagst du, na, ein Gigabyte oder vielleicht 10, 100 Gigabyte habe ich auf der Festplatte leicht Platz. 100 Terabyte haben jetzt vielleicht nicht mehr auf der kleinen Festplatte im Laptop Platz. Das heißt, es ist immer die Frage, sozusagen, wie viel kann ich zu wie groß ist das Problem, das ich lösen will. Ich kann Sachen auf dem Handy rechnen, die oder nicht mehr rechnen, die der Laptop schafft, und ich kann am Laptop Sachen nicht mehr rechnen, die das Rechenzentrum schafft. Und was jetzt eigentlich super cool und interessant ist, und da ist auch die wunderschöne Verbindung zu den Kollegen in Linz, wo auch früher der Robert Wille zum Beispiel war. Jetzt haben wir dieses Zwischenspiel zwischen, was braucht der Endnutzer und was heißt das auf der Softwareseite, also wie viel Speicherplatz gibt's und was für Rechenschritte kann er lösen und wie schnell kann er die implementieren, zu der Hardware-Seite, wo sozusagen ich dann gefragt wäre mit, wann kriege ich denn jetzt mehr Festplatten? Wann kriege ich denn jetzt den schnellen Prozessor? Solche Aspekte sind wir gerade am Arbeiten. Mhm.
Johannes?
Ja, Thomas, kannst du vielleicht kurz erklären unseren ZuhörerInnen, wie eure Ionen-Quantencomputer ungefähr ausschauen? Also vielleicht kurz erklären, dass ja, in einer Vakuumfalle die Ionen gefangen werden und wie ihr die ansteuert und die Operationen macht. Dass man sich vorstellen kann, was da der Computer ist und wie der physikalisch umgesetzt ist.
Ist eigentlich wunderschön, weil wenn man will, kann man sich das, zum gewissen Grad kann man sich am Prototypen sogar selber daheim basteln. Wenn man es ganz einfach machen will, dann wären es eigentlich vier kleine Metallstäbe. An diese Metallstäbe zwei tue ich Erden und auf zwei lege ich Radiofrequenz. Und was das passiert ist, das kann man sich so vorstellen, ich generiere elektrisches Potenzial, das schaut aus wie ein Sattel, also so wie beim Reiter am Pferd, der Sattel. Aber weil das halt nicht eine statische Spannung ist, sondern Radiofrequenz, dann ist das so ähnlich, als wie wenn dieser Sattel rotieren wird. Und wenn der Sattel sich sehr schnell rotiert, dann schaust du dann so von der Seite an, dann sagst du, dann schaut das ein bisschen aus wie eine Schüssel. Dann merkt man, oh, Schüssel. Schüssel heißt, wenn ich da was einlege, dann bleibt das in der Mitte liegen. Und genau das machen wir. Also wir nehmen dann Atome, wir können da zum Beispiel ein kleines Rohr mit Calcium voll machen, wir können da Strom durchschicken. Bisschen von dem Calcium verdampft dann. Denn mit einem Laserstrahl reiße ich da ein Elektron weg und dann wird das Elektron, also dieses Ion, also das geladene Atom, wird dann in diesem elektrischen Feld drin gespeichert. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, eins ist fad.
Ja.
Wie viel geht denn da? Also typischerweise, was wir mittlerweile kennen, wir in Innsbruck arbeiten mit dem Fokus auf Quantencomputer bei grob 20 Ionen. Das heißt, wenn man mit der Kamera drauf schaut, sieht man wirklich 20 einzelne helle Flecken. Und jetzt machen wir nicht Spektroskopie oder so etwas, aber man sieht einen hellen Fleck und ich kann einen Laserstrahl einschalten und dann wird der helle Fleck dunkel. Und die ganze Physik lassen wir weg. Jetzt machen wir sozusagen Informatikersprache und dann sage ich, okay, heller Fleck ist 1.
1, ja.
Dunkler Fleck ist
0.
Passt. Und dann bin ich auf einmal bei 0 und 1 und jetzt bin ich auf einmal bei der Informatik gelandet.
Aha, okay.
Und die kann ich sozusagen mit speziell ausgewählten Laserpulsen, kann ich diese verschiedenen Atome miteinander reden und über das kann ich dann auch Rechnungen umsetzen.
Das heißt, ihr geht einen Umweg oder ihr geht einen anderen Weg? Oder wie kann ich da, wie würdest du das erklären?
Bei Ionen funktioniert das fast immer über die, also die sitzen in diesem gemeinsamen Potentialtopf. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das berühmt-berüchtigte Schunkeln beim Oktoberfest. Sprich, auf der einen Seite kann ich einen anschupfen und der fängt dann schunkeln an und die komplette Bank fängt dann mitwackeln an. Das Gleiche passiert bei den Ionen. Ich kann sozusagen auf einem Ion kann ich sagen, bitteschön, sag mir, in was für einem Zustand du bist und je nachdem, in welchem Zustand du bist, fang bitte wackeln an. Wenn du nicht wackelst, dann bleibt alles stehen und wenn du in einem anderen Zustand fangst, wackeln an und dann kann ich auf die andere Seite von der Bierbank sozusagen gehen. Und kann dann sagen, du, wenn du schunkelst, mach das. Und wenn du nicht schunkelst, mach was anders.
Mhm. Und so können zwei spezifische aus der Kette angesprochen werden.
Genau. Und jetzt kannst du fragen, so warte mal, 10, 20 Qubits, ist das nicht ein bisschen wenig?
Genau.
Also egal, welche Zahl ich nennen würde, sie wäre immer zu wenig, weil die Festplatte am Handy ist auch immer zu klein. Na, also es gibt Kollegen in Amerika, also zum Beispiel Continuum, die gehen da langsam Richtung 50, wenn es um Quantencomputing geht. Aber weil ja der Johannes gesagt hat, wo gehen wir denn in Innsbruck an? Ein Kollege von mir, der Christian Roos an der Universität Innsbruck, der konzentriert sich mehr auf Quantensimulationen. Der hat die Sachen eher so in der Form von einem Omelett oder man würde vielleicht sagen Pfannkuchen. Da ist das wirklich in der 2D-Ebene und der kann auch schon 100 Ionen kontrollieren.
Das wäre meine Frage auch gewesen für euch. Habt ihr Anstrebungen, zu zweidimensionalen Arrays zu gehen oder gar mal dreidimensional? Ist das möglich?
Wir müssen. Also und mit mir meine ich das ganze Feld. Also ein ganz einfacher Grund. Also diese Ionen haben einen typischen Abstand von, sagen wir mal, 4-5 Mikrometer. Also das ist sozusagen, machen wir es einfach, ein Hundertstel von einem Millimeter. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache da 100, dann merkst du, okay, das wird relativ schnell einen Millimeter lang. Und wenn ich sage, jetzt, der Johannes will jetzt nicht 100, sondern er will 1000, ja, dann werden es 10 Millimeter und irgendwann einmal wird die Falle zu klein. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, warte mal, 100 Ionen sind grob ein Millimeter, stell dir vor, ich mache einen Quadratmillimeter. Dann werden aus meinen 100 Ionen, wirklich vereinfacht gesagt, aber dann werden auf einmal aus 100, werden auf einmal 10.000.
Mhm. Jetzt. Aber da seid ihr noch nicht, oder?
Ja, nein, also ich kann, sagen wir so, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt.
Ja.
Ich kann sehr leicht sehr viel mehr Ionen machen.
Ja.
Aber das ist halt, das hilft nicht, wenn ich sie nicht mit ausreichender Güte kontrollieren kann.
Mhm.
Das ist so, wie wenn ich sage, denke jetzt an einen Zirkus Flöhe. 3, 4, 5 kann ich vielleicht kontrollieren. Wenn ich jetzt einen Sack voll Flöhe mit 100 habe, dann tun die nicht alle das, was ich will. Und deswegen ist die Kontrolle dieser Teilchen ist eigentlich viel, viel wichtiger wie die Anzahl dieser Teilchen.
Mhm. Und ist das eure technologische Hürde noch, diese kontrollierende Ionen?
Also das gilt für jeden Quantencomputer.
Mhm.
Also es ist sehr, sehr wichtig, dass du sie mit absolut hoher Güte kontrollieren kannst. Ich meine,
aber wie weit seid ihr und wie weit sind vielleicht andere? Oder ist das ein Wettrennen oder schaut man, was macht der Wettbewerb? Wo steht ihr da?
Eigentlich hat jeder seine Nische und verfolgt einen leicht anderen Ansatz, bei dem bei allen noch nicht ganz klar ist, welcher wirklich am Schluss zum Ziel führt. Also wir haben bis jetzt immer statisch diesen hellen Fleck auf der Kamera gehabt, aber da ist halt langsam das Ende der Fahnenstange erreicht, wie wir es jetzt haben mit 20, 30 Qubits. Da gibt es einen anderen Grund, warum, dann muss ich mit kleineren Registern arbeiten. Also sprich, 10 plus 10 plus 10 plus 10 und bis ich dann halt alles habe. An dem arbeiten wir, an dem arbeiten die Kollegen in Amerika, an dem arbeiten Kollegen in Deutschland. Aber wie ich die Kontrolle mache, bis hin zu welche Atomspezies verwende ich, magst du jetzt Calcium, magst du Strontium, magst du Barium, magst du Yttrium? Da gibt's verschiedene Gründe, wie man sagt, aus meiner Sicht ist das der richtige Weg.
Und warum ist euer Weg der richtige?
Ach so, warum unser Weg der richtige ist, wir haben uns bewusst für Technologien entschieden, wo die Technologien, die brauchen, um das System zu realisieren, halt schon einfach am Markt kaufen kann. Ich muss jetzt nicht sozusagen das Radl neu entwickeln, sondern kann bei uns wirklich off the shelf alles bei zum fast absolut, ja, eigentlich alles aus Europa direkt einkaufen und bin da jetzt nicht groß abhängig.
Mhm. Wo wir gerade so beim Technischen sind, darf ich da noch eine Frage
nachdenken? Ja, Johannes. Ja.
Also das eine, glaube ich, haben wir jetzt verstanden, man braucht eine gewisse Zahl von Qubits mit einer gewissen Güte, dass da eine Rechnung gemacht werden kann in quantenmechanische. Da reichen vielleicht schon ein paar hundert oder vielleicht tausend oder so und das ist vielleicht wirklich machbar in ein paar Jahren. Die zweite Frage, die sich da vielleicht aufdrängt oder stellt, ist dann die Frage nach, wie lange dauert dann so eine elementare Operation? Also wenn du ein so ein Quantenbit jetzt ansprechen willst oder zwei Quantenbits ein Gatter bilden, also vereinfacht gesprochen irgendwie deren Zustände zusammenzählen oder also wenn die miteinander wechselwirken, dann dauert das eine gewisse Zeit. Und wenn man sagt, so eine Quantenmaterialsimulation braucht, weiß ich nicht, 1000 Qubits und 1 Million Operationen. Bei welchen Taktraten seid ihr heute? Kann man die noch erhöhen? Und wie lange würde dann so eine Quantensimulation wirklich rechnen? Wären das Minuten, Stunden, Tage?
Machen wir es Schritt für Schritt. Erste Frage wäre vielleicht, ab wann wird es interessant? Also wie viele Quantenbits brauche ich denn, dass ich was Interessantes machen kann? Weil ich gesagt habe 20, dann sagst du ja, brauche ich 1 Milliarde oder ist bei 30 schon interessant? Wirklich akademisch interessant wäre es in der Gegend von 50 aufwärts.
Ja, 100.
Also 50 bis 100, da ein Faktor 2. Aber irgendwo da in der Gegend wäre es auf alle Fälle schon einmal interessant. Da sind wir nicht weit weg. Aber wenn ich halt auf diesen, wie du es richtig gesagt hast, auf dem Rechnungen machen will, zum einen muss, so diese, man kann man sich vorstellen wie ein Bitflip, also aus 0 mach 1, aus 1 mach 0, das sollte möglichst schnell gehen. Bei uns typische Zeitskalen sind irgendwo in der Gegend von 10 bis 100 Mikrosekunden. Dann sagst du, okay, 10 bis 100 Mikrosekunden, es ist halt ein bisschen mehr wie Kilohertz. Dann würde jetzt vielleicht der Johannes sofort sagen, warte mal. Warum tue ich mir das an? Weil mein Laptop vor mir hat Gigahertz. Du redest von Kilohertz, das kann ja wohl nicht sein. Wie will denn dein Quantencomputer jemals einen klassischen Computer schlagen? Der ist ja um einen Faktor Million langsamer. Der große Schmäh ist, dass die Algorithmen, die man implementieren kann, auf einem Quantencomputer können anders ausschauen wie auf einem klassischen. Und die können zum Teil, nicht alle, aber zum Teil sind die exponentiell schneller.
Die brauchen einfach viel, viel weniger Schritte, sodass man genau, also mit Kilohertz trotzdem viel schneller fertig ist als der klassische Computer mit Gigahertz.
Das heißt, ich brauche Hausnummer statt 1 Million Schritte, braucht er vielleicht gleich mal 10 Schritte. Dann ist das nicht so tragisch, dass sozusagen der die Schritte weniger macht, weil er einfach weniger Schritte, also dass er sie langsamer macht, weil er sie einfach weniger braucht. Und das wird das Interessante sozusagen, das System größer machen und die Güten und alles erhalten.
Jetzt hast du gerade gesagt, das wäre sozusagen research-seitig total interessant, auf 50 bis 100 zu gehen. Und auf der anderen Seite hast du jetzt gesagt, naja, aber wir haben ja auch schon ein Businessmodell. Wie schafft ihr das sozusagen, dieses Thema Grundlagenforschung und Produkt zusammenzuführen, auszubalancieren, das ist ja nicht immer ganz einfach im Unternehmen.
Also das Unternehmen hat ja mit der Uni nichts zu tun.
Ah, okay.
Und das Unternehmen macht auch keine Grundlagenforschung okay. Per se, sondern die macht Produktentwicklung für das, was der Kunde braucht. Und jetzt kannst du fragen, ja, also so akademische Kunden wollen eher die Module haben. Und dann kannst du fragen, wer braucht denn einen Quantencomputer, wenn der Quantencomputer jetzt hausnummer den klassischen Computer kaum oder noch nicht ganz schlagt. Naja, aber jetzt überlege mal einen Schritt weiter. Jetzt bist du ein großes Unternehmen und sagst, wir wollen bei uns betriebsintern die nächste Technologie verwenden. Ja, dann wäre es halt geschickt, wenn ihr einen Mitarbeiter habt oder idealerweise mehrere Mitarbeiter habt, die mit dieser Technologie vertraut sind.
Ja.
Jetzt hast du, jetzt nehmen wir Beispiel eben im Medizinbereich, aber auch Material- oder Chemieforschung. das sind ja oft Projekte, wo sie sagen, nicht, das arbeiten wir jetzt in 2-3 Monaten durch und dann ist fertig, sondern das sind langfristige Ziele. Und wenn ich das langfristig verfolge, muss ich die Mitarbeiter früher sozusagen an die Technologie heranführen, schauen, geht es in die richtige Richtung. Dann habe ich vielleicht Code, weil der Quantencomputer ganz anders programmiert werden muss. Wer schreibt denn meine Bibliotheken um? Und wer schreibt das so hin, dass ich zum Beispiel das in meine Infrastruktur direkt integrieren kann? Gerade in Europa, da gibt es diese sogenannte Euro-HPC, also europäische Hochleistungsrechenzentren, Aktivitäten, wo es darum geht, wie kann ich Quantencomputer in Rechenzentren integrieren? Wieder die Verbindung Innsbruck-Linz. Du kannst sagen, das ist das, was ich zurzeit super interessant finde, also dass man nicht mehr sagt, Quantenphysik ist nur für die Physiker, sondern dass man sagt, wir brauchen den Informatiker, der uns hilft. Wie mache ich Abstraktionen? Also dass ich nicht mehr sage, du musst wissen, wenn du jetzt bei dir im Laptop was machst, du musst ja auch nicht überlegen, welches Bit muss ich wo behandeln, sondern ich sage einfach nur, 1 + 3 = 4. Die Sachen machen wir jetzt mit den Informatikern, dass wir bei der Anwendungsseite mehr und mehr mit den Chemikern arbeiten können und sagen, was habt ihr denn eh schon für Bibliotheken? Vielleicht müssen wir nur mehr, unter Anführungsstrichen, die Interfaces zum Laufen bringen. Dann können wir an der ganzen Vorarbeit der Chemie und Informatik und Mathematik können wir aufbauen. Und
das heißt, du schiebst das Alte einfach über eine neue Technologie, ketzerisch gesprochen?
Wäre schön, wenn es so leicht ist und wird uns sehr viel ersparen, wenn wir das schaffen.
Du hast gerade angesprochen, die Unternehmen, die sich sozusagen mit dem Thema beschäftigen. Was sind das für Unternehmen, die auf euch zukunden? Was sind eure Zielkunden? Du hast gesagt Chemie, Pharma, Werkstoffe. Was suchen die bei euch? Kaufen die dann sozusagen über die Cloud, was du am Anfang erzählt hast, sozusagen Rechenpower ein oder was tun die?
Es gibt beide Möglichkeiten. Mhm. Also wenn die jetzt über die Cloud sozusagen drauf zugreifen, als Kunde, dann dürfte ich jetzt aufgrund von der Datenschutzgrundverordnung nur wenig über meinen Kunden sagen.
Ja, klar, du musst aber ja auch keinen Namen sagen. Aber
ist, ja, sozusagen, wir haben auch Publikationen mit diesen Kunden geschrieben, die öffentlich einsehbar sind, wo es eben darum geht, wie kann ich denn wirklich diese Chemiebeispiele, also wie funktioniert irgendeine Reaktion, wie kann ich das auf einen Quantencomputer rechnen?
Aber ist das Teil Ihres alltäglichen Doings schon?
Genau.
Thomas, aber ich verstehe es richtig, dass ihr mit diesen Kunden das jetzt schon durchspielt für Probleme, die man noch klassisch rechnen kann.
Genau.
Und dann aber diese Kunden dann halt so positioniert sind, dass wenn der Quantencomputer dann gut genug ist,
genau,
die halt dann wirklich was lösen können, was klassisch nicht machbar ist.
Genau. Und die Firmen, also weil du zum Beispiel nach Name, also das, wir haben da Veröffentlichungen mit Bayer, mit Covestro, mit Boehringer Ingelheim, sozusagen größere Chemieunternehmen gerade in Deutschland, haben da sehr wohl schon die Kontakte und Fühler ausgestreckt. Und dann machen wir halt mit denen, auch für uns ist sehr interessant, zum Teil, weil wir ja sagen, ich muss jetzt nicht das Betriebsgeheimnis oder die Zielsetzung verstehen.
Ja, überhaupt nicht.
Ich würde aber gern verstehen, was macht dir als Kunde das Leben leichter? Was brauchst du, wo du sagst, mal, wenn wir da die Bibliothek hätten oder wenn ich das automatisieren könnte, wo du sagst, okay, dann lass uns das angehen, dann können wir uns auch in Österreich international besser positionieren mit, was kann das Ding, das das Leben leichter macht? Weil am Schluss, ich meine, was ist ein Produkt da? Es gibt mir entweder eine schnellere oder eine bessere oder angenehmere Lösung. Mhm. Und auf das müssen wir alle hinarbeiten.
Und am Ende willst du den Quantencomputer verkaufen? Oder was ist dein Geschäftsmodell am Ende?
Am liebsten würde ich einen Quantencomputer verkaufen, ja. Ich glaube aber, einfach nur vom Gefühl her, dass wenn ich mir anschaue, dass mehr und mehr auf der Cloud ist und dass wir uns überall mehr und mehr Datenzentren bauen, dass es wahrscheinlich eher so ist, dass der Quantencomputer im Hintergrund irgendwo an einem Datenzentrum dranhängt und du Vorteile von dem Quantencomputer genießt, obwohl du es gar nicht mitkriegst. Also mach mal ein anderes Beispiel. Nvidia verkauft Unmengen an Produkte für AI und so weiter. Du musst aber weder wissen, was für Sachen Nvidia verkauft, noch wo das Ding steht, weil du einfach als Endnutzer direkt eine Antwort kriegst, das auf dem aufbaut. Und meine Vermutung ist, dass es im Quantenbereich sehr ähnlich sein wird, dass es für die vielen Anwendungen, was es gibt, bist du der Nutznießer, aber du kriegst vielleicht gar nicht mit, wie das im Hintergrund abgelaufen ist.
Und Thomas, können wir einen kurzen Blick in die Glaskugel mit dir machen? Wann glaubst du, ist es soweit, dass ihr einen Service anbieten könnt, der tatsächlich mit klassischer Rechenpower nicht mehr machbar ist? Also wann ist dieser Tag erreicht, deiner Einschätzung nach?
Muss man jetzt wieder mit der Fragestellung, jetzt bin ich dann doch zu akademisch.
Vielleicht. Also einen eurer Chemiepartner zum Beispiel jetzt.
Ja,
also,
ja, aber jetzt muss man aufpassen. Du hast zuerst gesagt, ein Problem, das ich klassisch nicht lösen kann. Ich kann dir viele Beispiele nennen, die klassisch nicht lösbar sind, die aber kommerziell wenig Sinn haben. Mhm. Also nur damit du Gefühl kriegst, weil wir haben das Problem,
ja, ja, dass solche Sachen, ja,
Mitbewerber genau sowas machen, dass sie sagen, das kann man klassisch nicht lösen, super toll. Und wenn du fragst schon, für was ist es gut, dann drucken sie mal dumm.
Ein relevantes Problem für eure Partner, mit denen ihr jetzt schon im Austausch seid, wenn man weit genug ist, dass man denen Probleme lösen kann, kommerziell relevante.
Kommerziell relevant als Training für die Mitarbeiter ist jetzt schon der Fall. Und wenn du jetzt sagst, auch die Lösung selber ist kommerziell relevant, würde ich sagen, dass das nicht mehr viel mehr wie 5 bis 10 Jahre sein.
Oh, okay. Was heißt denn Training für die Mitarbeiter? Was tut ihr mit denen, Thomas?
Ach so, wenn ich jetzt zu dir sag, ja? Was für Programmiersprache kennst du zufällig? Hast du schon ein bisschen was gemacht?
Ah, okay. Ich fange im Prinzip an und frag Programmierer. Also Python kann ich, keine Ahnung.
Jetzt angenommen, du kannst Python, ja, und dann sage ich zu dir, ja, Python ist jetzt zwar super zum Lernen und, ja, zum Verwenden, aber wenn es um Effizienz geht oder um Speicher und so, voll, Sachen, wäre doch cool, wenn wir jetzt in letzter Zeit viele reden von Rust.
Rust ist das IoT, die IoT-Sprache, ja.
Ja, und dann sage ich zu dir, ja, wenn du das jetzt aber lernen willst, dann fangen wir halt an im Kleinen. Also da ist sozusagen die Programmiersprache, da sind ein paar Bibliotheken, lass uns ein paar Use Cases durcharbeiten und dann würde ich halt sagen, erst will ich mal dieses Hello World äquivalent für Rust machen. Also gibt's da so ein Hello World im Quantenbereich, jetzt wenn wir bei Chemie bleiben, eins der einfachen Moleküle ist Wasserstoff. Also lass uns zum Beispiel die Bindungsenergie von Wasserstoff mit einem Quantencomputer durchrechnen. Das haben wir in Innsbruck als einer von den ersten gemacht. Und dann sagst du halt, okay, es ist ein gutes Ergebnis, aber es ist noch nicht ganz so exakt, wie es jetzt sein könnte. Und dann könnt ihr jetzt sagen, ja, hey Robert, jetzt gibt's eine neue Bibliothek und mit der neuen Bibliothek könnte man die Güte optimieren. Und dann sagt, ah, das ist interessant, lass uns das ausprobieren. Stülpt man dieses Ding drüber, wird's besser. Dann hast du sozusagen gelernt, A, Achtung, es ist was weitergegangen, B, es hilft und C, jetzt komme ich schon langsam zum Den hin, was ich klassisch schon schwieriger wird.
Okay.
Und irgendwann einmal sagst quasi, dann machst du das alle 1-2 Jahre immer wieder. Du weißt, was im Feld passiert. Du kannst, das nächste Schöne ist, die Programmiersprache, wenn sie geschickt ist, sagst ja, es sollte mir wurscht sein, ob ich jetzt auf dem Laptop einen Intel oder einen AMD-Chip drin habe. Das heißt, du kannst dieses Quantenprogramm einmal bei IBM, einmal bei Continuum, einmal bei uns laufen lassen. Und dann sagst du, für sagen, alles, was ich gemacht habe, geht, aber ich sehe, auf welcher Hardware was wie besser und einfacher geht. Und sobald die Hardware gut genug ist, sagst du, und jetzt wechsle ich mehr und mehr Ressourcen auf diese neue Technologie.
Okay, verstehe. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Mitarbeiter schult ihr da? Sind im Austausch mit euch?
Wie kann man das jetzt zählen?
Oder sind auf eurer Plattform unterwegs? Oder würdest du es Plattform überhaupt nennen?
Also wir haben ein System, das jetzt über die Cloud zugänglich ist. Wir haben ein System in München installiert. Wir haben jetzt ein System nach Polen gebracht. Was die Münchner mit ihren Partnern vor Ort machen, sehe ich natürlich nicht. Was die Polen mit ihren Forschern vor Ort in Polen machen, sehe ich nicht. Ich kann da aber zumindest aus Innsbrucker Sicht sagen, dass sozusagen eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter sind immer wieder dezidiert für die Maschinen da und die Maschinen jetzt nicht komplett, aber die wird gut ausgenutzt. Und das geht aber in jede Richtung. Also das ist von sozusagen Software-Leute, die sagen, ich habe Ideen, wie ich das einfacher oder besser machen kann. Es gibt Leute, die sagen, ich will die Güte erhöhen, zu anderen Parteien, die sich voll auf Anwendungen konzentrieren. Okay.
Du hast gerade diese Bibliotheken angesprochen. Kannst du mir das nochmal bitte erklären? Wer pflegt diese Bibliotheken? Wer ist Contributor in diesen Bibliotheken und wie funktioniert das?
Da muss man ganz offen Danke sagen an IBM und andere. Also es hat einmal eine Zeit, oder es gibt immer noch verschiedenste, sagen wir mal, Software Development Kits. Also da, es gibt KISKit, das ist zum Beispiel von IBM. Es gibt Zerg, das ist von Google und ein paar andere. zumindest wir sehen, den Großteil der Partner und Kunden verwendet Qiskit. Und da hat wirklich IBM sehr, sehr viel Arbeit eingesteckt, dass es sozusagen diese Programmiersprache, wenn man so will, gibt, dass es da Dokumentation gibt. Da gibt es Tutorials, wo man sich selber einlernen kann. Und wir unterstützen diese Programmiersprache. Aber natürlich schauen wir immer wieder, mit was für Tricks und Schmähs kann man machen, dass es sozusagen auf unserer Maschine schneller und besser läuft. Und die Bibliotheken da auch wieder, deswegen will ich jetzt sagen, dem Mitbewerber IBM muss man einfach Danke sagen, die sind alle Open Source, die kann man alle anlesen, durchlesen, anschauen, adaptieren, wenn man meint. Und das ist wirklich auch Community getrieben. Also Europäer und Amerikaner und so weiter arbeiten da zusammen, schauen, dass das in die richtige Richtung geht für die Maschinen und für die Anwendungen, die was man haben wollen.
Seid ihr auch Contributor in das Projekt?
Indirekt ja.
Mhm. Und erlebst du das Gleiche, was wir im AI-Bereich auch erleben, dass an Open Source gar nichts vorbeigeht? In eurem Bereich auch?
Was wir sehen ist, es wird oft viel mit Open Source gestartet. Und was jetzt, kann man mal erklären, warum ist es nicht immer ganz so leicht? Der Code ist Open Source, die Hardware und so weiter unterliegt mehr und mehr der Exportkontrolle. Also zum Beispiel gibt es einfach für gewisse Anzahl an Qubits, aktuelle Regelung ist, kann man sagen, ab 2000 Qubits darf ein Quantencomputer nicht einfach so verkauft werden, ohne Freigabe durch dein entsprechendes Ministerium. Ursprünglich haben die Ami und Franzosen und Engländer und so weiter angefangen. Mittlerweile gibt es eine neue Regelung für EU-weit in die Richtung. Und jetzt merkst du sozusagen, warte mal, das heißt, wenn der unter Exportkontrolle und gewisse Sachen von dem System unter Exportkontrolle laufen, dann darf ich vielleicht auch nicht mehr sämtliche Kontrollfeatures und so weiter offenlegen. Also es ist, glaube ich, am Anfang sehr viel Open Source, dass es sehr schnell und gut starten kann und dass man auch wirklich die Leute und die Gruppen und die Interessensvertreter und alles abholen kann. Und dann muss man halt im Rahmen vom geltenden Regelwerk aufpassen, ob man bei der einen oder anderen Sache sagt, ich weiß, das habt ihr gern gehabt oder auf die Daten hätte es gern Zugriff, aber wir dürfen es halt nicht mehr offenlegen.
Okay, verstehe.
Aber von unserer Seite zumindest ist wirklich so, dass wir probieren, gewisses Core-Know-how muss natürlich innerhalb der Firma bleiben, weil andere Sachen macht man sehr gern, wo du sagst, warte mal, diese Lösung, die wäre für uns interessant, die wäre für andere auch interessant, wir finden jetzt nicht, dass das super geheim sein muss, dann kann man gerne Ressourcen poolen und dann machen wir das zum Beispiel bei Kontrollelektronik und so weiter sehr gern mit Partner und dann machen wir halt auch Open Hardware Solution
Lösung. Okay. Johannes, du willst was?
Ja. Nein, ich würde eine Frage, ob ich einen kleinen Themenwechsel machen.
Ja, voll, sehr gerne.
Und zwar zum Thema Finanzierung und Wachstum.
Da, oh, jetzt wird's spannend.
Da brennt mir schon eine Frage auf der Seele. Also Robert, seitdem wir unsere Intro-Folge aufgezeichnet haben, hat Quantinuum nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht. Die sind jetzt auch 10 Milliarden Dollar wert. INQ auch ungefähr 10 Milliarden Dollar. Beides Unternehmen, die jetzt ganz vereinfacht gesprochen irgendwie sehr ähnlich sind zur AQT und die jetzt auch nicht, also die kochen auch nur mit Wasser und sind in gewisser Hinsicht vergleichbar. AQT ist also, habt ihr Bestrebungen, auch mal an die Börse zu gehen? Wollt ihr euer Geschäftsmodell auch skalieren? Ihr seid ja technologisch quasi nicht schlechter als die amerikanischen Giganten.
Gehen jetzt wieder verschiedene Aspekte in meinen Gedankengang ein. Das Erste ist, wo man immer wieder aufpassen kann oder sollte, ist dieses Thema Hype. Ich gebe da voll und ganz zu, ja, die haben eine Bewertung von 1 Milliarde und 10 Milliarden und so weiter. Aber wenn du da zumindest die Umsätze, was man sieht, bei denen, die was schon öffentlich notiert sind, wenn ich dann sage, da gibt's Unternehmen, die haben einen Umsatz von 1 Million oder 10 Millionen und der Bewertung von 1 Milliarde, dann sozusagen, da ist ein Faktor 100.
Mhm. Ja.
Wo sollen das wieder retour kommen? Und das ist wirklich eine Mindset-Geschichte. Die anderen sagen, die werden dann in 5 Jahren der Platzhirsch und keiner kommt an ihnen vorbei. Und ich finde, in Europa ist viel mehr dieses Gedankengang, passt sozusagen Bewertung und wie viel ich als potenziell sage ich, der Johannes hat zu viel Geld am Konto und will investieren, dann muss ich sagen, aber der Johannes will sein Geld wieder zurück.
Mhm.
Und dann ist halt schwierig, ihm zu erklären, wenn die Bewertung ein Faktor 100 ist und dann sage ich, warte mal, das heißt, da muss der Umsatz nochmal um einen Faktor 100 nach oben gehen. Die Kosten müssen aber beim Gleichen, also die Mitarbeiter müssten gleich bleiben und dann müsste ich immer noch ein, zwei Jahre komplett alles einstecken, nur damit die vielleicht an Investor, sagen wir mal so, es gibt's unterschiedliche Ideen und Ansätze.
Also gibt's eine Quantenblase?
Sagen wir's, was ist die Definition von einer Blase? Ich würde halt sagen wir das Unternehmen, sagen wir, wie der Umsatz gewachsen ist.
Ja, aber wenn du, dein Beispiel würde ja für sprechen, dass es eine Blase ist.
Blasen platzen und manche Unternehmen können in ihre hohe Bewertung auch irgendwie hineinwachsen. Also Amazon ist zum Beispiel so ein Beispiel. Das war auch immer ewig ein Vielfaches vom Umsatzwert und irgendwann ist es aber doch letztlich hineingewachsen. Aber Thomas, sie gibt deine Einschätzung ja trotzdem voll und ganz recht. Die Bewertungen sind teilweise astronomisch und die Zukunft muss zeigen, ob die Unternehmensentwicklung das Wachstum quasi das rechtfertigt oder nicht, ja.
Ja.
Die Investoren glauben es offenbar. Deswegen ist es das wert, was es wert ist, Gerd.
Ja. Aber das waren sie auch bei jeder Blase, waren sie
sich. Das ist wohl wahr, ja. Also, aber AQD hat keine Bestrebungen, Investmentrunden zu machen und sich, weiß ich nicht, auf einen Schlag zu vervielfachen in Kapital und Mitarbeitern.
Sagen wir so, das ist ja eine Frage, die müssen die Gesellschafter für sich beantworten.
Mhm. Okay.
Das stimmt auch, ja, natürlich.
Als Unternehmen zum Abschluss jetzt mal, Thomas, was wünschst du dir? Was brauchst du in Europa? Welche Rahmenbedingungen brauchst du? Was für Kunden wünschst du dir? Was für eine Wahrnehmung auf Quanten wünschst du dir? Wenn du jetzt mal wirklich drei Wünsche äußern dürftest.
Vielleicht ähnlich, wie ihr es jetzt selber gemacht habt. Wenn du überlegst, Wahrnehmung ist leider Gottes zum sehr großen Teil immer Bewertung. Wahrnehmung ist nicht zwangsläufig, ist das Unternehmen gesund aufgestellt. Also wenn ich sozusagen eine große Investitionsrunde mache und an die Wand fahre, dann kriegt es trotzdem mehr Sichtbarkeit, als wie das kleinere Unternehmen, das sozusagen über Jahre hinweg Mitarbeiter anstellt, ökonomisch gesund ist und brav seine Steuern zahlt.
Darum bist du auch die Nummer 1 bei uns jetzt im Podcast.
Danke. Nein, aber es ist wirklich schade, oder? Wenn man sich das überlegt, und zwar jetzt nicht nur auf Quanten bezogen, sondern allgemein, die Personen mit großen Investitionsrunden, die vielleicht dann an die Wand fahren, werden hofiert. Der Mittelstand, der über Jahrzehnte seine Mitarbeiter zahlt und eine stabile Basis liefert, die werden zum Teil nicht so sehr gesehen.
Es ist ja, oder am Ende bist du dann too big to fail noch im Zweifel.
Ja, aber das Big to Fail zahlt ja dann meistens der Steuerzahler,
oder? Ja, genau, das kommt ja noch hinzu. Also du hast einen Hype-Train gefahren, hast Geld eingesammelt, es funktioniert nicht, und dann hast du ewig viele Leute eingestellt und dann bist du auf einmal too big to fail und dann springt der Steuerzahler noch ein.
Ja.
Was brauchst du noch? Sag mal noch ein bisschen, Wahrnehmung ist das eine Thema, was wünschst du dir noch?
Was sehr viel helfen würde, zwei Sachen wieder, die wir in Europa vielleicht eine gewisse Schwierigkeit haben. Zum einen, das Interdisziplinäre wird langsam besser. Aber Quantencomputer, wie das Wort schon sagt, das heißt nicht zwangsläufig Physik. Dass man zum Teil dieses Disziplinendenken aufbrecht und sagt, ich brauche einen Informatiker, ich brauche einen Echtzeitelektroniker, ich brauche einen Mathematiker, ich brauche einen Chemiker, ich brauche einen Physiker, wir müssen alle zusammenarbeiten. Und dass sich das dann auch in den Projekten widerspiegelt. Und zum anderen aber auch das Nächste ist, wir reden zwar immer schön und gern Europa gegen andere Regionen, aber wenn es dann darum geht, wer darf miteinander arbeiten, dann merkt man sehr schnell, wo wieder die Staatsgrenzen sind.
Okay.
Also gerade jetzt in Österreich muss man sagen, wir sind zwar klein, aber man muss die Fördergeber dann wieder loben. Sie wissen, dass wir halt relativ klein sind. Das heißt, man kann zum Teil bei gewissen Projekten, wenn es in einem gewissen Rahmen ist, auch mit Partnern außerhalb von Österreich zusammenarbeiten. Aber wenn ich jetzt sage, da gibt es einen super guten Partner in Deutschland, einen anderen in Finnland und einen anderen in Spanien, und dann probiere ich etwas finden, wo wir zusammenarbeiten, dann scheitert es halt oft an der Bürokratie. Und das Problem haben Kollegen in anderen Regionen vielleicht nicht ganz so.
Okay. Und dein Wunschkunde?
Mein Wunschkunde? Der Wunschkunde ist der was glücklich ist und dann wiederkommt.
Okay. Johannes, letzte Frage von dir.
Welche Rolle, glaubst du, werden alle Quantentechnologiesäulen, also Quantum Computing, über das wir jetzt sehr viel gesprochen haben, Quantum Communication zweitens und dann drittens Quantum Sensing, insgesamt spielen in Gesellschaft und Wirtschaft in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt? Quantentechnologien allgemein.
Bei der Quantensensor, glaube ich, wäre es super interessant. Wenn ich da einen Kollegen, also jetzt da ein bisschen so Shift oder Vision, zum Beispiel gibt es Möglichkeiten in so künstliche Atome Fehlstellen in Diamantstrukturen. Und Diamant, die kann ich ja so futzelig kleine Spitze haben, das kann ich in lebende Zellen einbauen oder einstecken und kann zuschauen, wie sich Temperatur und Magnetfeld und alles Mögliche in Zellen ändert, ohne dass die Zelle dran eingeht, weil eben so eine Diamantstruktur das offensichtlich das vertragt.
Okay.
Wow. Das gibt ganz neue Möglichkeiten in der Medizin. Ihr habt da Ideen gesehen, wo sie gesagt haben, statt so einem großen Computertomographen und der Röhre und wo man nicht die Leute einschiebt, wo man sagt, könnte man einen Weg finden, wo der, sagen wir mal, das schaut so ähnlich aus wie eine Badehaube, wo ich so eine Badehaube aufziehe und vielleicht kriege ich ähnliche Güte her. Wo du merkst, das ist vielleicht für Personen mit körperlichen Gebrechen viel, viel angenehmer, wo du sagst, du brauchst gleich sitzen und die Haube aufziehen. Oder wenn einer Platzangst hat, weißt du, da könnten sich Sachen auftun im Sensorbereich, sowohl für Zivil- als auch im Verteidigungsbereich, wo du sagst, boah, das hilft der Region, das hilft die Leute, das hilft alle. Bei der Kommunikation, da wird es, glaube ich, interessant aus zwei Sachen. Auf der einen Seite, wenn ich im Vertrauen mit dem Johannes reden will, dann hoffe ich halt, dass das im Vertrauen ist und Quantenkommunikation verspricht, da vieles zu machen. Wenn man sich jetzt aber auf der anderen Seite anschaut, dass es immer wieder Diskussionen gibt mit Verschlüsselung ist böse, dann ist halt, wird es interessant sein, diesen Spagat zu schaffen zwischen auf der einen Seite vertrauliche Kommunikation zu haben und dann Technologien zu verwenden, wo du sagst, das ist dann wirklich so verschlüsselt, das kann keiner mehr knacken, das dann auch unterstützt wird, dass es das gibt. Weißt, wir reden ja auf der einen Seite jetzt schon drum, dass klassische Verschlüsselung knackbar sein muss. Inwieweit dann Technologien angenommen werden, die überhaupt nicht mehr knackbar sein, bin ich gespannt, wie da das Regelwerk ausfällt.
Voll.
Und
guter Punkt.
Und bei der Computing, wie gesagt, ich glaube, ähnlich wie beim normalen Computer, du weißt ja nicht genau, wie jetzt das ChatGPT im Detail funktioniert. Angenommen, irgendwelche Subroutinen laufen dann auf einem Quantencomputer, dann sagst du, ja, dann ist halt noch so ein Aufkleber drauf mit Quantum Insight, aber für den Endnutzer wird es vielleicht nicht auffallen. Ich glaube, dass es sozusagen wirklich als Zusatzfunktion im Hintergrund mitläuft und Sachen verbessert, man wird es halt nicht wissen, dass es da ist.
Thomas, vielen herzlichen Dank für den Einblick in euer Unternehmen, in die Perspektive eures Unternehmens, dass du uns mitgenommen hast zu deinen Kunden, was sie damit tun. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass das funktioniert, dass ihr weiter wachst und dass ihr auch eine richtig gute Bewertung kriegt und ihr nämlich eure Steuern in Österreich zahlt. Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Innsbruck.
Auch von mir herzlichen Dank, Thomas. Liebe Grüße aus Linz.
Bitte gern, danke.